Watcher.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ja, hallo ihr Lieben, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Herzlich willkommen im Podcast Popcorn Culture. Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix und Co. Und wir machen uns Gedanken, was diese großen und kleinen Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben. Und heute habe ich jemanden hier, der schon mal hier gewesen ist. Wir haben uns damals über Marvel's The Punisher unterhalten. Jetzt Andy Loos. Herzlich willkommen. Einmal mehr, worüber sprechen wir heute?
It's gonna be Jessica Jones.
Jessica Jones, genau. Das ist ebenfalls eine Marvel-Serie, auch aus diesem Marvel Cinematic Universe. Worum geht's bei dieser Geschichte für alle, die jetzt mit Jessica Jones oder vielleicht sogar mit Marvel gar nichts verbinden?
Eine Privatdetektivin in New York Hell's Kitchen. Sie hat Superpowers. Aber das kriegst du am Anfang gar nicht wirklich mit. Zunächst mal kommt sie ganz normal daher und sie sorgt dort, sie vertritt dort die Armen und versucht einfach Recht und Ordnung herzustellen, auch für die nicht so mächtig sind. Und dahinter steckt natürlich eine riesige Geschichte. Es zeigt sich eben im Laufe der Zeit, dass sie ihre Familie bei einem tragischen Autounfall verloren hat. Und dann hat sie diesen Autounfall nur deshalb überlebt, weil man an ihr so eine Art Gentechnik ausprobiert hat. Und als Nebeneffekt von diesen Genexperimenten hat sie eben eine unglaubliche Kraft. Also sie kann Autos aufhalten, sie macht einfach die Türen und Schlösser auf und zerreißt Ketten. Und sie kann so cool rumspringen. Das hilft ihr natürlich als Privatdetektivin, wenn sie mal einfach so 10, 20 Stockwerke nach oben springen kann. Das ist so eine Art von Fliegen. Und dann für ihre Geschichte auch interessant, dann auch für die erste Staffel, sie war auf dem Weg, eine Superheldin zu werden, also eine von den Avengers. Und dann hat sie eine folgenreiche Begegnung gehabt mit einem Mann, der heißt normalerweise Kevin Thompson, glaube ich, aber er ist bekannt als Kilgrave. Und der hat auch eine übermenschliche Fähigkeit, nämlich der kann den Willen von Menschen manipulieren. Das heißt, er kann sich Menschen willfährig machen.
Ja.
Und das hat er mit Jessica Jones geschafft und deshalb waren die lange zusammen und er hat sie eigentlich als Sexsklavin missbraucht. Also es geht ganz stark um Missbrauch. Sie ist traumatisiert eigentlich und dementsprechend lebt sie auch. Sie trinkt wahnsinnig viel Alkohol, Whisky. Es ist fast schon, also ich mag ja Whisky auch, aber so viel dann bitte auch nicht.
Ja, aus der Flasche vor allem nicht.
Ja, vor allen Dingen direkt aus der Flasche, damit sie einfach mal schlafen kann zum Beispiel, weil sie ist sehr häufig nachts unterwegs. So das ganze Design, die Ästhetik ist so sehr nachtschattig, so dunkel, schäbiges, spartanisch eingerichtetes Apartment. Und jetzt taucht Kilgrave in der ersten Staffel wieder auf.
Ja.
Und das fordert viele Opfer. Und die erste Staffel geht jetzt darum, dass sie diesen Mann, also sie legt ihm das Handwerk, sie schafft es, ihn zu überwinden, und zwar mit Hilfe ihrer besten Freundin. Das ist ihre Adoptivschwester, die Trish Walker, eine Celebrity, mit Hilfe einer äußerst interessanten Anwältin. Das ist übrigens die Trinity aus der Matrix, die Carrie Ann Moss. Fantastisch. Fantastisches Schauspiel. Und noch.
Ja, das muss man schon feiern, gell?
Ja,
also, dass die hier, die hat hier in allen Staffeln hat sie eine zentrale Rolle.
Ja.
Und es ist schon toll, sie jetzt nach den Matrix-Filmen, die hat ja auch an anderen Orten mitgespielt, aber so ausführlich sie zu erleben, jetzt doch sichtlich gealtert, aber immer noch ganz in jeder Hinsicht in Form, gell?
Und hochinteressant, eigentlich so eine Art Hassliebe zwischen beiden.
Ja.
Also, sie schaffen beides Großartiges, aber sie kämpfen an entscheidenden Stellen dann auch heftig gegeneinander. Das Ganze, die erste Staffel endet wirklich dann damit, dass Jessica Jones Kilgrave umbringt.
Ja.
Und dann geht die zweite Staffel los, und zwar geht Jessica Jones dort dieser Organisation nach, wie heißt sie noch?
IGH oder so, IGH.
Genau. IGH. Ja, und das ist...
Das ist nur ein Deckname, die genau. haben da... Das
Denen
ist
verdankt
Labor,
sie diese,
ja.
diese Experimente, diese Genexperimente, und dem geht sie nach und versucht, dem auf die Schliche zu kommen, was da wirklich passiert ist. Und urplötzlich taucht eine weitere Heldin auf, und die ist noch krasser drauf wie Jessica Jones. Sie ist einfach noch stärker, und sie ist auch noch aggressiver, also auch noch gewalttätiger, und da gibt's auch ganz, ganz viele Leichen. Das ist bei Jessica Jones nicht der Fall. Die kennt immer noch so Grenzen. Die hat auch so einen gewissen Kodex. Und dann stellt sich raus, das ist ihre Mutter. Ihre Mutter ist bei dem Autounfall nicht ums Leben gekommen. Und man hat an ihr noch weitere Experimente gemacht, hat das nochmal gesteigert mit dem Problem, ihre Mutter ist häufig nicht in der Lage, ihre Wut zu kontrollieren, und wenn sie dann so einen Wutausbruch hat, dann läuft sie echt amok und dann kann sie nichts mehr halten.
Ja.
Und dann kommt es zu einer sehr tragischen Entwicklung. Also einerseits, was sehr, sehr schön ist, Jessica Jones und ihre Mutter finden echt zusammen. Du hast den Eindruck, das tut auch der Mutter gut, die findet wieder zurück ins Leben, ohne dass sie ständig da sich mit Medikamenten abschießen muss. Und die Trish Walker, die Freundin und die Adoptivschwester von Jessica Jones, ist aber total davon überzeugt, dass diese Serienmörderin, die gehört auch getötet. Und das Ganze spitzt sich dann tatsächlich dahingehend zu, dass die beste Freundin von Jessica Jones die Mutter von Jessica ermordet. Und das gibt dann einen Wahnsinnsbruch.
Ja.
Die dritte Staffel ist schnell erzählt. Trifft Jessica Jones einen Mann, der hat die Fähigkeit und kann in Menschen das dunkle Geheimnis, was die haben, erkennen und sehen. Und deshalb wendet der sich an Leute, die echt kriminell waren, also an Mörder, an Leute, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben, und er erpresst die und macht so einen Haufen Kohle. Und so kommt Jessica Jones, sie begegnet, oder es gibt einen Clash zwischen einem Serienmörder, das ist der Salinger, und ihr. Und dann versucht sie, diesem unglaublich smarten, intelligenten und eigentlich diabolischen Menschen das Handwerk zu legen. Da hilft ihr dann ihre Freundin bei, die Trish. Und das Interessante an der Story ist, Jessica Jones hat eigentlich gar keinen Bock auf Superhero sein, aber ihre Freundin will unbedingt ein Superhero sein, lässt sich dann auch auf ein Genexperiment ein.
Die Experimente immer in der...
Hat ja dann auch geklappt,
ja.
Aber sie überschreitet jegliche Grenzen, und die ganze Geschichte endet dann damit, dass Jessica Jones ihre eigene Freundin ausliefern muss, und dann kommt sie in ein Hochsicherheitsgefängnis.
Das ist jetzt natürlich, jetzt hast du schon massiv gespoilert natürlich.
Was, echt?
Gut, also...
Oh, muss man jetzt den Spoiler-Button drücken?
Ja, hätten wir eigentlich so einen Spoiler-Button einrichten sollen, aber das so als Abriss, was fasziniert dich persönlich an der Geschichte jetzt? Warum hast du da 3 Staffeln durchgehalten?
Also, es ist, ich weiß gar nicht, soll ich sagen hui oder puh, oder soll ich sagen wow, so kann man anscheinend auch leben. Was mich total fasziniert ist, echt, wie kann man, nachdem man so schreckliche Dinge erlebt hat wie Jessica Jones, wie kann man überhaupt überleben und am Leben bleiben? Also das ist mal so das eine. Ich finde, also sie als Frau ist schon, ist schon krass. Ich habe zum Beispiel festgestellt, immer wenn sie geduscht hat, da habe ich durchgeatmet, weil die lebt ein Leben, ja, die legt sich da...
Ja, das muss ich jetzt erklären. Immer wenn sie geduscht hat, dann habe ich durchgeatmet.
Man sieht sie nicht beim Duschen. Man sieht, dass sie geduscht hat. Weil die legt sich halt einfach so ins Bett und schläft ein.
Ja,
sie
ist, mit den Schuhen
sie
und
sie ist
so,
nächtelang unterwegs. Ja, sie hat immer so ein bisschen so einen schwitzigen Gesichtsausdruck. Immer so total. Und du riechst das förmlich auch. Und das ist das eine. Also es ist so ein bisschen auch so schäbig, auch ihr ganzer Look. Die ist wirklich, die führt ein heruntergekommenes Leben.
Abgefuckt.
Genau so. Man kann es beim Namen nennen. Aber Manuel, also allen Ernstes, ich finde die anders schön. Ich finde sie auch unheimlich sexy, muss ich auch sagen. Aber auf eine völlig andere Art und Weise. Also zum Beispiel faszinierend. Du begegnest hier einem Typus von Frau und Weiblichkeit. Sie ist einerseits total tough. Sie hat einen Sarkasmus drauf. Sie hat für jede Situation einen passenden, bissigen, schwarzen Kommentar.
Zynisch.
Zynisch. Du hast auch den Eindruck, da kommt der Hauch des Nihilismus. Aber zugleich setzt sie sich sehr liebevoll auch für die Benachteiligten an, für die, die kein Geld haben, sich einen Anwalt zu leisten oder eben Privatdetektiv. Das ist das eine, aber das zum Beispiel, die nutzt ihre Sexualität und ihre Weiblichkeit nie aus für ihren eigenen Zweck. Sie sagt an einer Stelle mal, I'm not flirting, I'm just saying what I want. Also ich flirte nicht rum, ich sag einfach nur, was ich will. Und dann kriegt sie es, ja?
Jo.
Dann holt sie sich da ihren Besten, holt sie sich ins Bett. Und also das einfach mal nicht zu verurteilen, nicht zu bewerten, nicht zu richten, nicht zu sagen, was ist das denn, sondern einfach mal zu staunen und zu sagen, ach, so kann man anscheinend auch leben. Das fand ich für mich persönlich vielleicht die interessanteste Erfahrung in allem.
Ja, es ist eigentlich sind wir die Falschen, das zu diskutieren, aber es ist eine enorm frauenstarke Serie. Also das Ganze, die ganzen Protagonistinnen, das ist jetzt wirklich mal eine Serie, das ist ja bei Marvel auch nicht unbedingt selbstverständlich. Da sind eigentlich die Ratio zwischen männlichen und weiblichen Helden ist arg aus dem Gleichgewicht. Es gibt natürlich viel mehr männliche Helden als Heldinnen. Und hier haben wir jetzt wirklich eine Heldin im Zentrum und ganz viele Nebenfiguren. Die zentralen Nebenfiguren sind alle mit weiblichen Darstellerinnen besetzt. Und es ist jetzt echt mal nicht so, dass die weiblichen Darstellerinnen nur so Stichwortgeber für die männlichen Helden sind oder so, sondern die Story wurde gestrickt von, oder das zumindest das Drehbuch gestrickt von einer Frau. Frauen sind in der Hauptrolle und spielen, die füllen wirklich so diese auch charakterlich, persönlich diese Serie aus.
Das sind recht, die Bosses.
Ja.
Sind die Bosses und also es hat auch durchaus einen kerngesunden feministischen Touch, das muss man schon zugeben. Das macht's auch jetzt, ja eben, du hast gesagt, wir als Männer sind hier vielleicht gar nicht die Falschen, vielleicht sind wir aber auch die Richtigen. Ich finde es eben gerade auch als Mann interessant, mal in so eine Welt hineinzublicken, und das sind ganz, ganz starke Frauen, also angefangen von der Mutter der beiden, die Jessica Jones adoptiert hat, die Dorothy, bis hin eben zu Jerry Hogarth, gespielt von Carrie Ann Moss, diese skrupellose, aber zugleich auch sehr verletzliche Anwältin, die Trish Walker, die dann sich zu einer Superheldin entwickelt, sind alles richtig starke Frauen, aber jenseits der Klischees.
Ja, soweit ich das beurteilen kann. Ja, auch sehr auch komplexe Persönlichkeiten irgendwo. Was ist deine Lieblingsszene? Das frage ich auch jeweils am Anfang gerne so. Was ist so ein Moment aus diesen drei Staffeln, der dich berührt hat, bewegt hat, fasziniert hat?
Ja, es ist eine Szene ganz am Anfang der Season 1 in der Episode 3. Und zwar begegnet man da zum ersten Mal eben dieser eigenartigen, dieser für mich zunächst einmal erstaunlichen, verblüffenden Art, mit Sexualität umzugehen. Jessica Jones geht in eine Kneipe und sie lernt dort einen Mann kennen. Und dann hast du den Eindruck, sie flirten miteinander. Aber dann kommt eben dieser Satz, ich sag einfach, was ich will. Und dann landen die beiden auch miteinander im Bett. Und da geht's richtig zur Sache. Also man könnte sagen, das ist jetzt wirklich auch der Sex, den sie sich verspricht. Und dann kommt eine Szene, dann gehen sie danach in der dritten Episode gehen sie was essen. Und da hast du den Eindruck, sie fangen an zu flirten. Und dann fragt er sie, hey, was hast du denn für Kräfte? Und sagt, was ist denn, wenn du und sie will wissen, was er für Kräfte hat. Es ist nämlich Luke Cage.
Ja, genau. Da musst du noch sagen, wenn du sagst, es geht zur Sache im Bett, dann ist das
zwei
auch
Superhelden,
genau.
Zwei Superhelden.
Das Bett überlebt diese Nacht nicht.
Das Bett überlebt diese Nacht nicht. Und reden wir hier eigentlich zu viel über Sex? Ist ja egal. Und Und dann kommt aber tatsächlich, du hast den Eindruck, sie flirten. Sie will wissen, wer bist du, was hast du für Fähigkeiten, er auch. Und dann fragt sie, was ist denn, wenn ich dich in deinen Finger beißen würde? Also ich mit meiner unglaublichen Kraft in deinen Finger, weil man weiß eigentlich, die Haut von dem Luke Cage, die kann man nicht durchdringen. Ja. Und da sagt er, jo, da wäre ich mir nicht so sicher und mach dir mal jetzt keine komischen Gedanken über meine Extremitäten. Und dann lacht Jessica Jones. Und Manuel, dieses Lachen, das ist so unbeschreiblich schön und wohltuend, weil du siehst in den ganzen drei Staffeln, ich wüsste jetzt spontan wirklich nicht, wo sonst du Jessica Jones nochmal authentisch lachen siehst.
Ja.
Aber dort siehst du es. Ja. Da blitzt für mich etwas vom Geheimnis auch der Liebe auf oder ich keine Ahnung, aber es ist einfach, das finde ich.
Okay. Ja, stark. Also das sind ja eigentlich schon beim Thema der Beziehung von Jessica Jones zu Luke Cage. Das ist eine interessante, so ein Nebenschauplatz, der auch damit zu tun hat, dass Jessica Jones natürlich eben in diesem Marvel Cinematic Universe platziert ist, also eigentlich in derselben Welt spielt wie eben Luke Cage und auch Iron Fist und Daredevil und auch The Punisher, über den wir ja schon mal gesprochen haben. Das ist eigentlich so dieselbe Welt. Die begegnen sich auch in, es gibt ja so eine Folgeserie Marvel's The Defenders.
Ja, da
findet dann Jessica Jones findet dann nicht nur mit Luke Cage zusammen, sondern mit Iron Fist und mit Daredevil und da besiegen sie dann gemeinsam das Böse, das die Stadt New York bedroht und so. Ist eine ganz putzige Reunion da von diesen, ich sage jetzt mal, B-Helden. Die A-Helden sind ja in den Avengers-Movies da cinematisch auf Großleinwand gezogen, aber die B-Helden, das sind so die sich durch diese Netflix-Serien ziehen. Und es ist spannend, auch im Blick auf die Entstehungsgeschichte, weil Jessica Jones natürlich genauso wie The Punisher und andere Figuren auf Comic-Vorlagen zurückgehen. Jessica Jones jetzt nicht so weit zurück wie The Punisher. The Punisher, der ist ja in den 70er Jahren entworfen worden im Zug eines Spider-Man-Comics. Und Jessica Jones ist irgendwo 2001 zum ersten Mal in einem Comic aufgetaucht. Da wurde eine neue Reihe herausgebracht, die hieß Alias. Das ist ja das, also Alias ist ja der Name auch ihres Detektivbüros. Und da wurde eine Comicreihe unter diesem Namen herausgebracht und zwar explizit für Erwachsene, also ein Comics für Erwachsene, Marvel Comics für Erwachsene. Das ist auch der Grund, warum eben Jessica Jones in einer sehr abgefuckten Welt lebt und massiv eigentlich alkoholabhängig ist. Im Comic ist sie auch Kettenraucherin, flucht die ganze Zeit wie ein Kesselflicker, darf dann eben auch Fuck sagen, das darf man ja sonst in den Marvel-Filmen nie. Und Jessica Jones darf Fuck sagen und darf auch eben Gewalt anwenden und freizügig auch mit Sexualität umgehen und so. Das ist schon in der Comic-Vorlage angelegt eigentlich, weil das so für Erwachsene konzipiert ist und wurde dann mehr oder weniger auch so umgesetzt in der Serienadaption. Das Ganze hat drei Staffeln gegeben von Jessica Jones. Als du mir zum ersten Mal erzählt hast von Jessica Jones, ich habe dir Daredevil empfohlen und The Punisher. Und dann bist du auf Jessica Jones gekommen und warst dann ganz begeistert, als du die erste Season gesehen hast.
Ja, das war mindblowing.
Genau. Und ich habe eben noch gedacht, dass dir das passt und dass dich das auch theologisch ein bisschen triggert, weil eben in der ersten Season Motive vorkommen, die dir auch theologisch irgendwo oder die du sehr reflektiert hast auch. Es geht da vor allem um diesen Kilgrave, um diesen Meistermanipulator, der anderen Menschen seinen Willen aufzwingen kann, beziehungsweise sie so beeinflussen kann, dass sie einfach tun, was er will. Und er hat sich früher ja Jessica Jones quasi als Sklavin fast gehalten, hat aber auch eine Liebe zu Jessica Jones entwickelt. Also es ist etwas sehr Ambivalentes.
Er ist so authentisch in die verliebt, der will die.
Der genau, liebt die, der einerseits hat er sie ständig manipuliert, andererseits ist sie aber auch irgendwie die Liebe seines Lebens. Und die begegnen sich dann in der ersten Staffel wieder und dann hast du mal was mich angerufen und ausgerufen, der Kilgrave verzichtet auf seine Fähigkeiten der Manipulation und der Kontrolle, weil er die authentische Liebe von Jessica Jones gewinnen will. Kannst du das mal ausführen, was du darin gesehen hast und vielleicht auch, warum das für dich eine wichtige Entdeckung war?
Also ich glaube insgesamt, dieses ganze Thema Liebe und Beziehungsfähigkeit, das ist ja für unsere Gesellschaft, es ist nach wie vor eine der ganz, ganz großen Sehnsüchte, dass wir erkannt werden, dass wir gesehen werden, dass wir wertgeschätzt werden und das Absolute ist natürlich, dass wir geliebt werden.
Ja.
Und ich finde das nur schon gesellschaftlich und mal auch völlig untheologisch, finde ich das sehr, sehr interessant. Welche Vorstellungen verknüpfen wir denn damit? Was bedeutet denn Liebe? Also ich habe mich da auch völlig, völlig verändert. Ich war früher so eher auf dem Standpunkt, dass ich dachte, es ist doch klar, was eine angemessene Liebesbeziehung sein muss. Und dann habe ich alle Ehen oder alle Beziehungen mehr oder weniger dann nach diesem Standard gerichtet. Und heute ticke ich da völlig anders. Ich freue mich über jede gelingende Liebesbeziehung. Überall, wo ich den Eindruck habe, hier stoße ich auf das Geheimnis der Liebe. Und eines der tiefsten Geheimnisse der Liebe ist für mich eigentlich, dass wir überhaupt nicht lieben dürften. Weil wenn du es wagst, einen anderen Menschen zu lieben und in dem Moment, wo du ihm oder ihr das auch sagst, lieferst du dich diesem Menschen auf dem Silbertablett aus. Du machst dich nämlich wahnsinnig verletzlich.
Ja.
Das heißt, Liebe ist immer ein Wagnis. Das hat damit zu tun, dass die Liebe, die ich schenke, kann die Gegenliebe nicht verfügen, sie kann sie nicht beschleunigen, sie kann sie nicht manipulieren, forcieren, sie kann sie auch nicht programmieren, sondern es ist wie eine Grundintuition von uns Menschen, dass wir das eben genau nicht tun. So, jetzt ist natürlich das Interessante, aber an vielen Stellen passiert es dann eben doch aus verständlichen Gründen. Und hier haben wir jetzt einen Fall, wo ein Mann einer Frau begegnet und die Beziehung zwischen beiden startet erstmal damit, dass er sie zur Liebe manipuliert. Und der genießt das. Der genießt das. Ja. Es zeigt sich dann auch, dass er irgendwann dann mal das ausgetestet hat, und zwar Kilgraves Befehl. Manipulative Befehle, die halten ungefähr so für 12 Stunden, glaube ich. Und dann kommt es zu einer Szene, dann erneuert er, danach muss er den Befehl erneuern. Also der Befehl, du liebst mich. Und dann liebt Jessica Jones ihn und bleibt bei ihm und macht alles, was er da will. Und nach 12 Stunden muss er das erneuern. Und an einer Stelle hat er das bewusst nicht erneuert. Weil er sehen will, ob sie jetzt weggeht oder nicht.
Ja.
Und das sind 18 Sekunden. Und in diesen 18 Sekunden steht sie auf die Brüstung und will eigentlich runterspringen, aber im Endeffekt tut sie es nicht. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Er hat das damals so verstanden, die liebt mich. Sie erklärt ihm hinterher, hatte damit gar nichts zu tun. Ich war so benebelt in meinem Denken, 18 Sekunden, give me a break. Die Zeit war einfach vorbei und dann hast du mich wieder gerufen und hast gesagt, Jessica, komm her, und dann bin ich hergekommen. Und dann enthüllt er aber, dass er sie authentisch liebt. Und dann kam für mich der Gong. Er verzichtet tatsächlich dann in der ganzen weiteren Staffel darauf, dass er sie, also er will sie nicht zur Liebe manipulieren, weil ich glaube, Kilgrave hat das Geheimnis der Liebe entdeckt und er leidet daran wie ein Hund.
Ja, das kommt auch in der im weiteren Verlauf der Geschichte immer mal wieder zum Ausdruck, dass er so ein ambivalentes Verhältnis zu Jessica Jones hat. Er will sie immer wieder zwingen, zu seinen Zielen und seinem Willen unterordnen, und gleichzeitig wünscht er sich von ihr, dass sie ihn eben aus freien Stücken zurückliebt. Und beides zusammen lässt sich nicht haben. Das ist das, so wie ich dich kenne und verstanden habe, ist es das, was dich irgendwie da geflasht hat, dass das so in Form dieser Serie und so so verdichtet auf diesen Menschen, der eben ein Meistermanipulator ist und Menschen seinen Willen aufzwingen kann und dass der dann zur Einsicht kommt, ich kann das zwar und die Leute tanzen nach meiner Pfeife, aber wenn ich authentische Liebe zurückhaben möchte, dann muss ich auf diese Fähigkeit gerade verzichten.
Und du hast das Motiv querbeet durch Hollywood, durch alles, was wir so kennen. Du hast es bei Harry Potter mit der Love Potion.
Ja.
Ja, die Love Potion, wenn du die gibst, dann ist ja für so und so viele Stunden ist sie oder er in dich verliebt und es ist mega, mega toll und die Funken sprühen, aber jeder Zuschauer spürt natürlich sofort, das geht nicht. Du hast es ganz prominent gehabt in der Matrix. Die Matrix programmiert dir die Liebe vor, ja, und es ist immer wieder dasselbe Thema, ganz berühmt in Bruce Almighty.
Yeah.
Und jetzt wird's theologisch, jetzt wird's wirklich theologisch, weil es ist ja Gott.
Genau.
Und noch nicht mal mehr Gott kann die Gegenliebe verfügen.
Also der Bruce Almighty, für die, die das nicht gesehen haben, das ist so der Klassiker mit Jim Carrey und Morgan Freeman und Jennifer Aniston. So eine Komödie eigentlich, der Bruce, eigentlich ein Loser-Typ, der darf mal für eine Woche Gott sein, weil Morgan Freeman als Gott auch mal eine Pause braucht. Ja. Und der tritt dann so eine Woche in Ausstand und dann darf Bruce Almighty übernehmen, richtet ein riesen Chaos an natürlich und kommt dann auch zum Schluss eben, dass er quasi das, was er zutiefst am meisten will, nämlich die Liebe von Grace / Jennifer Aniston, die kann er eben selbst in der Rolle Gottes nicht erzwingen, nicht herbeiführen. Und das ist dann auch so die Moral der Geschichte. Ja. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Hier sehr populär psychologisch aufbereitet in dem Film. Bei Jessica Jones finde ich etwas raffinierter noch. Aber das ist eigentlich die Grundbotschaft. Ja,
ja, und hier finde ich eben, das ist für mich so Gott auf Netflix. Natürlich nicht explizit.
Ja.
Aber diese Netflix-Serie Jessica Jones, da kannst du wie in einem verkehrten Spiegelbild oder wie unter der Oberfläche entdeckst du so viele Dinge, die für das Leben so grundlegend wichtig sind. Die ganz, ganz, ganz großen Themen werden hier angeschnitten. Wie geht eine Frau mit Vergewaltigung um? Wie lebst du mit einem Trauma? Wie lebst du mit einem derartigen Missbrauch? Und so weiter und so fort. Yeah. Und jetzt eben auch dieses ganze Thema Liebe und gescheiterte Liebe, was für uns, glaube ich, so wichtig ist. Yeah. Weil ich glaube, wir leiden auch daran und feiern es zugleich auch ab, wenn Liebe gelingt. Und dass man sich jetzt diesem Geheimnis nähert. Und da kommt eben auch Gott ins Spiel. Und das ist natürlich schon ein interessanter Gedanke, weil jetzt wird ja die ganze Gottesvorstellung auch revolutioniert. Ja. Ein Gott, der ja so scheinbar so völlig peinlich und überhaupt nicht in der Lage ist, die Dinge dieser Welt zu regeln. Ein Gott, wo man, wenn es ihn überhaupt geben sollte, wo man sich ja nun doch wünscht, dass er dann mal ein bisschen eindeutiger sich um diese Welt hier kümmert. Ja.
Ja.
Aber er tut's nicht. Und damit sind wir an ganz grundlegenden Fragen. Da ist jetzt völlig Latte, ob du gläubig bist in irgendeinem Sinne oder ob du mit Gott überhaupt nichts anfangen kannst. Das habe ich im Frühling mit einem Atheisten diskutiert. Das sind die gemeinsamen Haftflächen, die Schnittflächen, die entstehen auf Netflix. Und ich finde das cool, wenn wir da auch mal so Gott in den Ring werfen und sagen, es gibt irgendwo auch das auf Netflix.
Ja, ich meine, das ist ja die Sache bei diesen Superhelden überhaupt. Es ist ja so ein bisschen ist es wie der griechische Pantheon oder so die römische Götterwelt oder so. Da sind auch Götter, die haben eben göttliche Eigenschaften und das ist heute praktisch substituiert durch diese fantastischen Marvel und natürlich auch DC Superheldinnen und Helden, die haben Anteil an göttlichen Eigenschaften und das gilt ja für diesen Kilgrave auch. Der hat eigentlich eben mit seiner Manipulationsfähigkeit, er hat quasi göttliche Allmachtsattribute, die ihm zukommen. Er kann Leute dazu bringen, nach seiner Pfeife zu tanzen. Er kann die Fäden im Gehirn der Leute ziehen quasi. Und so stellen sich viele Leute Gott auch vor. Was natürlich dann die Frage provoziert, warum geht dann so viel schief in dieser Welt, wenn Gott wirklich die Fäden zieht, wenn er wirklich so ein kosmischer Kilgrave ist, der jetzt alles nach seinem Willen diktieren kann, warum geht so viel schief? Dann ist er entweder ein ausgesprochen bösartiger Gott, das ist ein klassisches Theodizee-Problem, ja. Also wenn alles so läuft, wie es Gott will, dann will ich aber mit diesem Gott nicht viel zu tun haben. Weil
ist dann ist der Teufel die dunkle Seite Gottes.
Ja, genau. Haben wir es mit einem ausgesprochen sadistischen Despoten zu tun.
Ja, kein Wunder, dass der auch ausrangiert ist. Also, dass die Gesellschaft den rausgekegelt hat. Das ist für mich total nachvollziehbar.
Ja. Oder wir haben es mit einem Gott zu tun, man könnte jetzt sagen, der sich selber beschränkt oder auf die Ausübung seiner Macht verzichtet, um der Gegenliebe des Menschen willen. So.
Ja, genauso würde ich sagen. Ich würde sagen, dass im Kern der christlichen Gottesvorstellung dieses geheimnisvolle Geschehen von Resonanz und Liebe steht. Ja? Die beste Erklärung, die man gefunden hat, war eben, Gott ist Liebe und verbindet das irgendwie mit so drei Personen, die sich da lieben. Aber da muss man jetzt ja gar nicht drauf eingehen. Das alles Entscheidende ist, es ist noch nicht mal mehr so, dass Gott jetzt irgendwie sich selbst beschränkt und mal aufhören müsste, Gott zu sein, um uns nahe zu kommen, mit uns in Kontakt zu treten, sondern ich würde sogar so weit gehen, das ist authentisch so. Unsere Vorstellung von Allmacht oder von Allwissenheit ist eben genau eine Kilgrave-Vorstellung.
Ja.
Und die ist aber jetzt auch wiederum theologisch gesprochen, die ist einfach pervertiert. Das ist sündhaft pervertiert. Ich persönlich geifere nach einer solchen Macht. Ja? Und projiziere das dann meines Erachtens irgendwie auch an den Himmel.
Ja.
Mit ganz bestimmten Methoden. Letzten Endes müssen wir sagen, das Zentralereignis des christlichen Glaubens ist nicht nur die Kreuzigung von Jesus Christus, sondern es ist auch die Kreuzigung ganz bestimmter Gottesvorstellungen.
Ja. Ja,
und das Interessante finde ich, dass das so wie geheimnisvoll für mich aufblitzt auf Netflix. Und das war der Grund, warum ich da, keine Ahnung, so am Telefon gesagt habe, ich fasse es nicht. Hier passiert genau das, was ich auch häufig eben im Bereich von Glaube und Theologie bedenke.
Ja, ja. Du hast vorhin so das Stichwort oder vor einiger Zeit das Stichwort Beziehungsfähigkeit und Beziehungsunfähigkeit oder gelebte und gescheiterte Liebe und so ins Spiel gebracht. Da kreisen sich auch die Gedanken drum, die wir jetzt gerade gemacht haben. So, was bedeutet es, in Beziehung zu leben und den anderen eben nicht kontrollieren zu können und gleichzeitig die Gegenliebe des anderen zu erwarten und so. Das ist die Spannung, in der Kilgrave mit Jessica Jones drin steht. Jessica Jones hat aber auch sonst eine ganz, sag jetzt mal, eigenwillige Art, Beziehungen zu leben und irgendwie eben, du hast schon vorhin gesagt, sie nimmt sich, was sie will und so, und das würde ich ihr, also gestehe ich ihr auch gerne zu, aber man hat dann doch das Gefühl, so richtig glücklich wird sie auch nicht unbedingt dabei. Oder vielleicht zumindest mit Luke Cage, vielleicht muss man noch die Klammer auftun und sagen, in den Comics, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, in den Comics gibt es ja eine langfristige Liebesgeschichte zwischen Jessica Jones und Luke Cage.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, die sind ja nicht, das ist nicht nur so eine Gelegenheitsbekanntschaft oder so, sondern die heiraten sogar, ja, in den Comics, da heiraten die irgendwie 2014 kommt das Comic-Heft raus, das Elias-Comic, in dem sie heiraten, oder es ist eine Folgeserie, in der dann die Hochzeit von Jessica Jones und Luke Cage berichtet wird, und sie haben eine Tochter gemeinsam und gehen dann auch gemeinsam zurück zu diesem Leben als Superheldinnen und Superhelden, der Power Man und Power Woman. Jessica Jones wird Power Woman und so. Und dann gehen die da nochmal, in den Comics gehen die da nochmal ab. Das hätten wir vielleicht alles gesehen, wenn Netflix die Serie nicht mit der dritten Staffel abgesetzt hätte. Ja, aber
selber schuld.
Genau, aber wie auch immer, also Jessica Jones und Luke Cage, das ist zwar eine Borderline-Beziehung, so eine Kampfbeziehung, die haben auch immer wieder mächtig Zoff, aber zumindest nach der Comic-Legende ist das etwas Dauerhaftes. Beziehungen sind aber sehr, sehr umkämpft bei Jessica Jones. Und so, sie irgendwie versucht, sie Vertrauensbeziehungen aufzubauen zu Männern, aber auch zu ihrer Freundin, zu Trish und anderen. Aber irgendwie, das will nicht richtig klappen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen, sie versucht es nicht mehr. Sie hat resigniert. Sie sagt das auch an verschiedenen Stellen. Sie sagt, sie will diese Einsamkeit.
Okay.
Ich hab den Eindruck jetzt, was Jessica Jones selber angeht, lebt es sich für sie tatsächlich einfacher so. Sie guckt, dass sie dort, dass sie das, was sie braucht, bekommt, auf einigermaßen auch legitime Weise. Und dann ist für sie aber gut. Aber das finde ich, das hätte ich früher auch erstmal total verurteilt. Wie kann man nur so leben? Heute ist erstmal, dass ich bin verblüfft, ich bin erstaunt. Anscheinend kann man gezwungen sein, anscheinend ist es nicht anders möglich, anscheinend gibt es Menschen, die leben so, und irgendwann müssen sie damit auch klarkommen. Ich finde Jessica enorm einsam.
Ja.
Vielleicht blitzt es an der einen oder anderen Stelle aber nur so ganz zaghaft auf. Und übrigens, die ganzen Staffeln, das ist das Erschreckende. Ich wüsste jetzt wirklich spontan keine einzige Beziehung in diesen Staffeln, die verletzlich ist.
Ja.
Das sind, die missbrauchen einander ständig. Die belügen einander wie gedruckt. Du merkst ständig, die können sich gar nicht mal wirklich aufeinander einlassen, weil jeder damit rechnet, dass jeder und jede irgendwie den eigenen Weg geht, und es wird instrumentalisiert, es wird gebraucht, missbraucht. Und ich finde, das ist ein tiefes Seufzen eigentlich.
Ja.
Ich entdecke dort auch das Seufzen überhaupt der Menschen nach Beziehungen, wo man sagt, das ist mal etwas, wo ich mich drauf verlassen kann. Das ist was Beständiges. Das ist etwas, wo ich ankommen darf, auch beim anderen und bei mir selbst. Und wenn das natürlich so problematisch ist, lässt sich das ja auch verstehen. Wenn du es kontrollieren könntest, würdest du es dann tun. Das ist ja die große Versuchung. Wenn du es herbeimanipulieren könntest, wonach du dich sehnst.
Ja, ja. Eigentlich hat so die ganze Serie hat etwas Düsteres, etwas Nihilistisches. Irgendwie die Grundeinstellung von Jessica Jones ist eigentlich, sie sitzt da irgendwie im Fenster ihres abgefuckten Apartments mit einer Whiskyflasche und ist wieder mit sich alleine, nachdem irgendwie die Dinge an den Arsch gegangen sind. Das ist so ein bisschen die Grundeinstellung. Das macht ja auch mit dem Zuschauer etwas. Man hat irgendwie dann, man bewundert die Person und sie ist auch faszinierend, aber man bemitleidet sie auch immer irgendwie ein bisschen oder denkt irgendwie, ach, wenn das nur noch was wird mit der, ja, irgendwie, ja. So, ja.
Also das fand ich auch interessant. Bei mir löst Jessica Jones immer wieder so, vielleicht ist das jetzt macho-mäßig, aber ich meine es überhaupt nicht so, bei mir löst sie so einen Impuls aus, dass ich manchmal so denke, wenn sie mich mal kennenlernen würde.
Ja, sehr bescheiden, ja.
Ohne Witz. Nein, überhaupt, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Aber wenn sie mich mal kennenlernen würde, also ich würde alles geben und alles versuchen, um sie in eine andere Art, in eine glückliche Art des Lebens. Ich würde sie so gern spüren lassen, dass es auch wirklich Beziehungen gibt, wo man nicht ständig mit einem Verdacht rumlaufen muss, sich ständig gucken muss, dass man nicht allzu sehr verletzt wird, dass man, wenn es hart auf hart kommt, den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Ja. Aber mir ist natürlich völlig klar, deswegen lache ich jetzt auch über mich selbst, der Gedanke, wenn die mich mal kennenlernen würde, da überschätze ich mich völlig selbst. Jessica Jones lässt sich von niemandem und schon gar nicht von irgendeinem Mann an die Leine legen.
Ja.
Die kommt und geht, und zwar wann sie will.
Ja.
Das finde ich zugleich wahnsinnig faszinierend. Zugleich schwingt da immer was Trauriges, Melancholisches bei mir mit.
Was würdest du denn sagen jetzt im Blick auf deine Erfahrung und Freundschaften, Beziehungen? Was hat dir geholfen, jetzt eben nicht in diesem Meer von Düsterheit und Nihilismus zu versinken und Einsamkeit oder so?
Ja, das ist vielleicht total schlicht und banal. Geliebt zu werden hilft mir dabei. Geliebt zu werden. Die Liebe von guten Freunden, die Liebe meiner Kinder, die Liebe meiner Frau. Das ist eigentlich das, wo ich, wenn überhaupt, hier etwas lerne, weil diese Menschen, mit denen mache ich die Erfahrung, die haben es nicht nötig, mich zu kontrollieren. Die haben es nicht nötig, mich zu stalken. Oder wenn sie könnten, würden sie mir eben nicht die blaue oder die rote Pille unterjubeln und würden mir keine Love Potion geben. Ich lebe seit 22 Jahren an der Seite einer Frau, wo ich sagen kann, unsere Liebesbeziehung gibt es noch, weil sie auf Kontrolle verzichtet hat. Und weil sie mir, ohne zu kontrollieren, das Herz immer wieder abgewonnen hat. Auch indem sie mich einfach ausgehalten hat. Also, die sich verletzlich gemacht hat. Und leider habe ich sie verletzt. Auf schwerwiegendste Weise auch. Keine Versuchung dieser Welt, nichts konnte sie versuchen, in einen eifersüchtigen Control-Mechanismus zu verfallen. Und das finde ich, das ist ein großes Wunder. Und wenn man mit solcher Liebe geliebt wird, dann ist das ansteckend. Und das gibt auch mir die Hoffnung, dass auch ich etwas an Liebe verwirklichen kann, was frei ist von Manipulation, von Zwang, von hintenrum arbeiten, von die Übersicht behalten, von Internet-Accounts checken und mit wem ist sie in Kontakt und bla. Sondern einfach...
Ja.
Ja, natürlich, das fühlt sich nicht gut an, wenn ich sagen muss, ich möchte auch meiner Frau durchaus die Freiheit mit dem Risiko, dass sie eines Tages auf die Idee kommt und liebt einen anderen als mich oder eine andere oder keine Ahnung was oder hört auf. Aber ich kann es ja selber auch nicht erklären, aber es ist für mich das faszinierende Geheimnis der Liebe. Ich würde fast sagen, das ist der Transzendenzcharakter der Liebe und letzten Endes vielleicht können wir so lieben, weil dieser Gott, an den wir glauben, eine uncontrolling love ist.
Ja, ja. Ja, das ist doch jetzt mal ein Schlussstatement oder ein noch nicht ganz ein vorletztes Statement, weil ich will nochmal ausdrücklich auf Jessica Jones zurückkommen. Andy, Jessica Jones, für wen ist das was?
Das fällt mir jetzt wirklich nicht so leicht zu sagen. Ich sag mal, für mich als Mann war es auf jeden Fall etwas, mal in eine Welt und in ein Leben hineinzugucken, wo in einer für mich sehr erstaunlichen, verblüffenden, neuen Weise einfach mal die Frauen die Hauptrollen spielen. Und zwar nicht die Hauptrollen, so wie ich das immer erwartet habe. Das ist jetzt mal eine Superheldin, die ist nicht einfach nur noch stärker und mächtiger und männlicher als die Männer, sondern ist jetzt mal eine Superheldin mit einer Form von Weiblichkeit und auch von Femininität und so. Also wer sich das mal antun will, das ist auf jeden Fall spannend. Und es ist insgesamt, wer neugierig ist, und mal eine Art zu leben auch kennenlernen will und auch mal mit durchleben will, wer sich auch diese emotionale Verflochtenheit leisten kann mit dieser Serie. Ich finde, der oder die sollte sich das unbedingt mal geben. Ja.
Sehr schön. Andy, vielen Dank für das Gespräch zu Jessica Jones. Unser zweites Podcast-Gespräch, das war Popcorn Culture mit Andy Loos. Wir machen nächsten Monat weiter mit einer neuen Serie. Du bist herzlich eingeladen, wieder einzuschalten bzw. den YouTube-Channel zu abonnieren oder den Podcast auf Spotify oder iTunes. Wir sehen uns wieder. Tschüss. RefLab.